herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge hier bei OKCOOL trifft, dem Format bei OKCOOL, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch heute am Osterfest oder irgendwie einer dieser Tage jedenfalls. Und zwar war zu Besuch ein Mensch, der wirklich in keinerlei Hinsicht irgendwas mit Ostern zu tun hat oder auch nur mit Hasen. Und mit Jesus Christus, ich weiß es doch auch nicht. Jedenfalls, es war zufällig zu Gast Jakob Braun. So, ihr werdet euch fragen, Mensch, Tausendsasser, warum schlägt er erstens auf den Schreibtisch während einer gehörsensitiven Anmoderation? Zweitens, wer ist Jakob Braun? Ich kann euch zumindest die zweite Frage beantworten. Jakob Braun ist der Mitgründer des Entwicklerstudios Active Fungus Studios, ein seltsamer Name, dessen Name er in unserem Gespräch auch noch aufklären wird. Und er hat mit diesem Studio mittlerweile schon zwei große Spiele veröffentlicht. Und zwar, man muss es ja wirklich fast schon nennen, das Franchise. Inspektor Schmidt, entschuldigt, dass ich schmunzle, aber ich finde diesen Namen nach wie vor toll. Inspektor Schmidt ist die Reihe, die er und sein Team sich ausgedacht haben. Eine ganz besondere Art von Detektivspiel aus ganz besonderen Gründen. Ich habe beide mittlerweile schon mit großem Gewinn gespielt. Und zwar sind das im Grunde Ermittlerabenteuer, die im 19. Jahrhundert spielen, ganz im Stile der bestimmt bekannten Sherlock Holmes Spiele. Ne? Man läuft rum, spricht mit Leuten und findet Sachen raus. Und der große Unterschied aber ist, statt Sherlock Holmes, ne, dem berühmten Kosmopoliten aus der englischen Landeshauptstadt, haben wir es hier mit Inspektor Schmidt zu tun, dem Deutschen. Und der ist im ersten Spiel, Inspektor Schmidt A Bavarian Tale, in Oberbayern unterwegs. Und in Inspektor Schmidt The Ebbing an der Nordsee. Oh, oder ist es die Ostsee? Ach, ich glaube, es ist die Nordsee. Jetzt habe ich es natürlich nicht. Ja, es ist die Nordsee. So, alle Irritationen beiseite geräumt. Und da muss ich schon wieder schmunzeln, weil es ist herzallerliebst und gleichzeitig ungewöhnlich, dass eine Spielereihe so vehement jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder nach Deutschland als Schauplatz schielt. Und das war natürlich eine ganz große Frage, die ich ihm stellen musste. Was hat's damit auf sich? Also nicht nur mit euren Spielen und der Idee, eine Inspektor Schmidt-Reihe zu machen, sondern diese Schauplätze immer wieder auch in Deutschland zu verorten. Wie erfolgreich sind sie damit? Warum machen das so wenige andere da draußen im Spielregal? Wie geht's in der Zukunft weiter? Und zumindest auf diese Frage nach der Zukunft, da kann ich euch jetzt schon verraten, dass es ein neues Projekt bereits gibt, an dem Active Fungus arbeitet. Und das ist jetzt spannenderweise ein ganz anderes als die beiden Schmidt-Detektivspiele davor. Das Ding heißt Medieval Frontiers und wird ein Open-World, ja, Survival-RPG mit einem Schwerpunkt auf Landwirtschaft. Also da geht es dann darum, im Mittelalter aus der Ego-Perspektive heraus den eigenen Hof und Gut zu beackern und dann eben, ne, Kohlraben rauszureißen und Hasen zu jagen und Bäume zu fällen. Und das gab es ja so jetzt auch lange nicht mehr, dass man eine Open-World-Mittelalter-RPG-Simulation hat, die sich um diesen zivilen Teil des mittelalterlichen Lebens dreht. Ausschließlich Männerlords aus der Ego-Perspektive. Da werden wir nochmal drauf kommen. Spannende Sache. So, und was es damit auf sich hat, also warum jetzt plötzlich Inspektor Schmidt offenbar abgemeldet zu sein scheint und man stattdessen jetzt in diese Richtung geht, auch darüber habe ich mit ihm gesprochen und auch das war hochinteressant. So. Ich möchte an dieser Stelle noch auf zwei andere Dinge hinweisen und dann können wir reinspringen. Und zwar zum einen, liebe Leute da draußen, ist jüngst im Feed hier draußen, im Gratis-Feed von OKCOOL etwas erschienen, worauf ich sehr stolz bin und das mich lange begleitet hat. Da möchte ich nochmal drauf hinweisen. Und zwar, ich möchte fast sagen, meine eingehende und langmonatige Beschäftigung mit dem Fallout 2-Kosmos. Es ist nämlich so, es gibt dieses wunderschöne Format OKCOOL holt nach. Da spiele ich zum ersten Mal große und kleine Klassiker der Spielegeschichte und bespreche sie mit Gästen gemeinsam, die sich sehr viel besser mit diesen Spielen auskennen oder vielleicht sogar Teil des Entwicklerteams waren. Und nun hatte ich mich gestützt auf Fallout 2, ne, den großen Klassiker von 1998, und habe den gemeinsam mit Matthias Rosenkranz, unter anderem von Rocket Beans bekannt, gespielt. Und dazu mittlerweile 3 Podcast-Folgen veröffentlicht. Es gibt ein Vorgeplänkel, in dem wir uns bereit machen für diese Reise, wo wir viel über dieses Spiel sprechen und unsere Wartungshaltung. Dann gibt es einen Zwischenstopp, einige Zeit später, in der ersten großen Stadt des Spiels, in Klamath. Und schließlich gibt es die große Hauptbesprechung. Und all das ist mittlerweile online, ganz frisch gegangen. Und jetzt kommt der Clou. Die Vorgeplänkel-Folge ist gratis zu hören für alle da draußen. Und die beiden anderen Folgen traditionell sind verfügbar für alle, die OKCOOL bei Steady unterstützen. Das kostet euch einen Fünfer im Monat. Das ist mittlerweile weniger als ein Döner leider. Und erlaubt euch nicht nur diese ganzen Podcasts zu hören, die wir so produzieren, eben auch diese Reihe, sondern auch unsere journalistische Arbeit im Team zu unterstützen. Und das wäre mir ein ganz tolles alles Herz und Anliegen, wenn ihr zumindest mal drüber nachdenkt, einen Link zur Steady-Seite, wo ihr dann easy euer auch jederzeit kündbares Abo abschließen könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich wünsche euch richtig schöne Ostertage, Leute. Wenn ihr das hier gerade zeitig hört, dann habt ihr jetzt hoffentlich noch Feiertage um euch herum. Passt auf euch auf. Ich bin ganz glücklich, dass wir uns alle haben. Okay, cool wird nach wie vor jeden Monat immer ein kleines bisschen mehr gehört als im Monat davor. Und das seit jetzt 5 Jahren oder was? Es ist großartig. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Wenn jemand von euch Anmerkungen zum Programm oder sonstiges Feedback habt, immer gerne her damit mit post@okcool.space. Ich freue mich riesig. So, und nun aber rein ins Gespräch mit Jakob Braun. Muss ich kurz mich noch ganz kurz hier sortieren. Ich war nämlich gerade eben noch, deswegen ist ja alles gerade noch ein bisschen improvisiert, beim Cat-Sitting bei Freunden. Schön. Und bin durch die Tür quasi hier reingebrochen, habe mir im Vorbeigehen noch einen Toast geschmiert mit einer Tomate obendrauf. Und deswegen muss ich mir jetzt hier, Moment mal, was heißt denn, oh Gott?
Matti, kein Stress.
Nein. Nee, ich hatte Stress, das kann ich aber ruhig sagen. Unser Mittelsmann, sage ich mal, ne, hat mir schon um 3 vor Termin eine Mail quergelegt und gesagt, du, hallo, wo ist der Link?
Der Basti, der macht einen guten Job, der macht Druck.
Ja, hat er ja auch recht. Aber es hat ja geklappt, jetzt sitzen wir hier und ich kann dich eine Frage fragen. Die ist nicht besonders originell, aber das ist mir egal, weil es ist eine Frage, die bietet sich geradezu an. Eigentlich immer, wenn jemand hier ist, der oder die ganz frisch ein Spiel veröffentlicht hat. Und bei euch, ich habe es hier gerade nochmal vor mir, bei euch ist es ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme 1 Woche und 2 Tage her. Das ist ja quasi gar nichts. Und deswegen frage ich mal, wie fühlt sich's an? Wie ist die Lage?
Ach, es fühlt sich immer super an, wenn ein Spiel released ist. Also besonders, wenn der Release halbwegs solide lief. Also mit solide meine ich, dass man nicht irgendwie von Bug-Reports überschüttet wurde. Und das war diesmal so und fühlt sich richtig gut an, dass man da jetzt wieder so ein großes Projekt über so einen wichtigen Milestone rübergewuppt hat. Also es fühlt sich klasse an.
Was liegt denn dann bei so einer Person wie dir jetzt 1 Woche und 2 Tage später so auf dem Schreibtisch? Was sind denn jetzt so die Sachen, die jetzt quasi ganz oben auf wieder liegen?
Wir sind ja ein kleines Team. Ich bin zwar der Geschäftsführer hier, aber das bedeutet bei der größeren Studio, dass wir sind überhaupt nichts. Bei mir liegt von dem Termin, wie wir ihn jetzt haben, Interviews machen, über wirklich selber noch Bugs fixen und im Steam-Community, Discord, überall antworten und schreiben, alles mögliche auf dem Tisch. Also es ist wirklich bei mir, es ist ein ganz bunter Strauß an Dingen, die ich zu tun habe.
Spannend. Wir werden später nochmal drauf kommen, aber ich will jetzt schon nachfragen aus Neugier, die Sache mit dem ein Release haben und so ein bisschen mit einem kleinen Bug-Feedback-Sturm zu kämpfen haben, beziehst du dich da auf das erste Inspektor-Mitspiel?
Ja,
also ach, guck
das,
mal. Ja.
Das war ja unser allererstes Spiel. Wir sind ja komplette Quereinsteiger. Und bei dem Spiel mussten wir uns eigentlich erstmal selber beweisen, dass wir überhaupt ein Spiel machen können.
Ja, ja.
Und da haben wir natürlich eine ganze Menge bei gelernt, was jetzt beim zweiten Mal deutlich besser lief.
Ja, mega. Da kommen wir nochmal hin. Vorher möchte ich nochmal bei dir stehen bleiben. Und du hast es eben schon gesagt, in so einem kleineren Team hat man viele unterschiedliche Hüte auf. Laut Webseite trägst du folgende 3 Hüte. Und zwar, Achtung, Geschäftsführer, Creative Director und Producer des Teams. Und jetzt frage ich mal ganz konkret, was waren denn eigentlich dann alles deine Baustellen an dem Spiel während der Entwicklung? Also was hast du da eigentlich alles gemacht?
Hui, gerade bei dem Projekt sehr, sehr viel. Dadurch, dass das noch stärker auf meinem Mist gewachsen ist als andere Projekte. Dadurch, dass wir ja eigentlich mit 1,5 Stellen vor 3 Jahren gestartet haben, davon war ich halt eine, habe ich natürlich in der Entwicklung vom ersten Teil sehr, sehr viel gemacht. Und dadurch war jetzt beim zweiten Teil, hatte ich auch wieder sehr viel zu tun, wirklich auch am Programmieren, einfach die ganzen neuen Funktionen, die wir jetzt drin haben. Wir wollten es ja deutlich detektivischer haben. Mhm. Das heißt, es ist ein First Person, da musste man natürlich einiges umstellen. Man kann jetzt überall die Gebäude betreten, kann Schränke und Türen aufmachen und all diese Sachen. Und das bringt alles neue Challenges für uns. Da habe ich echt viel tatsächlich selbst programmiert. Ich habe viel Kommunikation gemacht, vorher drüber geredet. Ich habe am Trailer mitgeschnitten. Also ich war wirklich eigentlich am Ende des Tages überall mit dabei.
Ich habe mir was gefragt in Vorbereitung auf das Gespräch und das ist jetzt wieder so eine Frage, die ergibt nur Sinn, wenn man quasi mit sich alleine in der Vorbereitung vor diesem Blatt Papier sitzt und jetzt bin ich gleich richtig gespannt, ob das irgendwie in der Realität Bestand hat, und zwar folgendes. Ich habe nachgelesen, du hast an der Ludwig-Maximilians-Universität München Soziologie studiert und das dann dachte ich mir, ne, dann dachte ich mir hier beim Vorbereiten, das ist doch so ein Fach, das ist so eine Qualifikation, die hilft doch enorm, wenn man in so einem kleinen Team womöglich auch unter Druck arbeiten muss. So ein Verständnis für, ne, soziale Dynamiken und wie Leute miteinander agieren und all sowas. Stelle ich mir das komplett falsch gerade vor oder hast du regelmäßig aus deinem Pro-Seminar-Ordner geschöpft?
Ja. In manchen Bereichen schon, in manchen Bereichen nicht. Ich habe immer gesagt, als Soziologe redet man ja eher über Menschen als mit Menschen. Das merkt man dann schon auch. Ich glaube, was es ganz grundsätzlich mitgebracht hat, ist, dass ich mit einer sehr klaren Idee an das Projekt, an die Gründung von diesem Studio gegangen bin. Mhm. Also mir war vollkommen klar, dass ich, wenn ich eine Firma gründe, dann will ich die nicht so gründen, dass ich da der Chef bin und wenn es Gewinn gibt, dann ist das meiner. Sondern wir haben das ganze Studio von Anfang an so gegründet, dass wir gesagt haben, das soll eine kooperative Unternehmung sein. Also auf dem Papier bin ich zwar Besitzer der Unternehmung, aber wir haben intern miteinander Verträge, die besagen, dass wir Gewinne, die wir als Studio haben, aufteilen im Team. Mhm. Und dass das wirklich für alle, die mit drin hängen, auch bedeutet, wenn wir irgendwo mal einen größeren oder kleineren Erfolg haben, dass alle daran auch partizipieren. Und ich glaube, das ist was, was unsere Studiokultur sehr, sehr stark prägt. Und das meine grundsätzliche Überlegung ist von Anfang an, das kommt natürlich aus dem Soziologiestudium und aus den Sachen, die man da so gelesen hat und die mich da auch interessiert haben.
Abgefahren. 2017 war das, wenn ich das richtig gelesen habe, die Gründung des Studios. Genau. Dazu noch eine Nachfrage und ne, ich bin natürlich darum, ehrlich zu antworten. Da kann man jetzt nämlich so eine perfekte Antwort geben, aber ne, wir wollen hier alle ehrlich sein miteinander. Und zwar, ja, du hast gerade gesagt, ne, wenn man das Studio dann so gründet, war die Überlegung von dir da nicht der Chef zu sein, sondern zu sagen, hier, wir haben alle uns an den Händen und machen das ja alles gemeinsam. Hat das, wie sage ich denn, ideelle Gründe, also dass du als Mensch einfach so bist, oder hast du dir das angeguckt und gesagt, okay, es gibt einfach Daten zum Beispiel, die sagen, so eine kleine Firma funktioniert am besten, also quasi marktwirtschaftlich gedacht, wenn alle mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. Was war denn da so die Motivation dahinter, das so zu machen?
Ach, also meine erste Motivation war tatsächlich eher eine ideelle. Ich bin auch total großer Fan von Genossenschaften. Wir sind beim Kartoffelkombinat, also genossenschaftliches Gemüse. Unsere Stromversorger ist eine Genossenschaft. Ich mag so generell die Idee, dass Menschen sich zusammentun, um Dinge zu tun und dann aber auch alle was reinstecken, ja, und alle was, ja, rauskriegen, wenn es funktioniert. Aber was du sagst, stimmt natürlich total. Ich bin ein Mensch, der, wenn ich was mache, mache ich es sehr passion-driven. Also dann ich mache Computerspiele aus einem Grund. Ich habe vorher Musik gemacht, nämlich weil ich Dinge mache, die ich gerne machen will. Das ist kein Job für mich, sondern ich will einfach wirklich Computerspiele machen. Ich liebe das, was ich hier tue. Und ich möchte im Team idealerweise Menschen, denen es genauso geht. Und gerade so ein Setting, wie wir es jetzt haben, weil das muss man auch dazu sagen, wir zahlen uns sehr, sehr geringe Gehälter, alle. Das profitiert genau davon. Da kommen die Leute, die einfach auch Bock haben, Games zu machen, die da auch ihre Leidenschaft sehen. Und dann finde ich es einfach nur fair, wenn alle im Erfolgsfall auch ihren Anteil davon kriegen. Hm. Aber wie du sagst, es ist genau so, du kriegst dann auch die Leute, die wirklich einen eigenen Antrieb haben und die da richtig Bock mit reinbringen. Und das ist halt super. Also wir haben einfach ein Kick-Ass-Team. Anders kann man das nicht sagen. Und es ist toll zu sehen, wie wir als Team zusammenarbeiten und powern, wenn wir sehen, dass irgendwo ein Problem ist oder wir irgendwo für eine Lösung wollen. Ich glaube, wir haben eine immense Durchschlagkraft dafür, was für ein kleines Team wir eigentlich sind, genau aus dem Grund.
Ich versuche gerade ganz schnell, während du erzählst, nachzuzählen, wie viel ihr seid. Und dann wurde ich hektisch, weil Mathematik ist ein schwieriges Thema. Und ich glaube, es sind 16.
Genau. Es fluktuiert ein bisschen. Wir haben nämlich auch immer noch ein paar Freelancer, mit denen wir mehr oder fest regelmäßig zusammenarbeiten, die noch dazukommen. Und wir haben natürlich auch immer ein paar Interns noch in der Firma. Im Normalfall, sag ich, sind wir immer so um die 20 Leute.
Na, das ist aber schon nicht wenig, ehrlich gesagt. Also, ne, ich hatte ja auch schon Leute sitzen, die haben ein Dreierteam haben damit schon alle Hände voll zu tun. Das ist schon, wie, kannst du mal so skizzieren, da muss ich jetzt ganz neugierig mal nachfragen, wie sich dieses Studio vergrößert hat über die Jahre? Also, was waren so die Schritte?
Ja, also erstmal ganz viel Blood, Sweat and Tears von einer Gruppe an Menschen, die sich während Covid zusammengefunden haben. Zum Großteil irgendwie aus irgendwelchen Kreativindustrien, aber keiner von denen aus dem Games-Business. Also wir waren lauter Leute, die plötzlich während Covid viel Zeit hatten, unfreiwilligerweise, und halt gesagt haben, wir wollen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken.
Und wie viele wart ihr quasi am Anfang?
Ach, da waren wir sicher, da waren wir 10, 12 Leute.
Ach, die waren schon alle so groß ja, eingestartet schon, krass.
Also jeder so 3, 4, 5 Stunden die Woche und ich halt Vollzeit. Also da haben ganz viele Leute haben einfach neben den Dingen, die sie gemacht haben, irgendwie Energie und Zeit mit reingebracht. Und da war das eher noch so ein Hobbyprojekt. Da ging es noch um die Frage, das war 2017, 2018, kam das auf, die Idee, und eben Covid hat dann gesagt, jetzt geht's richtig los, und notgedrungen. Und da haben wir dann sozusagen das erste Spiel gemacht, Inspector Schmidt und Bavarian Tale, und haben dann, das war für uns der Proof, okay, wir können tatsächlich ein Spiel machen. Wir konnten uns das in der Zeit jetzt beibringen, wir konnten mit Unreal Engine zurechtkommen. Und aus dem Spiel raus sind dann ganz viele neue Möglichkeiten entstanden. Also mit dem Spiel verdienen wir, da kriegen wir die Produktionskosten in dem Sinne nicht wieder rein mit der Produktion. Aber was daraus entstanden ist, ist zum Beispiel die Arbeit an Medieval Frontiers, woran wir jetzt arbeiten. Mhm. Da ist ein Publisher auf uns zugekommen, die dieses Spiel gesehen haben, Inspector Schmidt, und gesagt haben, ey, das sieht geil aus. Könnt ihr nicht in der Art auch was machen mit ein bisschen mehr Aufbau und Building-Mechaniken drin? Und dann haben wir gesagt, ja, voll geil. Das sind Spiele, die wir selbst super gerne spielen. Da hat man richtig Bock drauf. Klasse, lass uns das machen. Und daraus ist auch noch ein schönes anderes Projekt entstanden, nämlich Terabytes, ein Münchner Studio auch, mit denen wir inzwischen sehr intensiv zusammenarbeiten. Die haben uns damals angesprochen und haben gesagt, hey, wir suchen gerade noch einen Unreal-Entwickler, wir haben ein tolles Projekt, an dem wir arbeiten wollen, wollen wir das nicht zusammen machen? Und das ist ein Serious Game, was jetzt auch gerade in der finalen Phase ist, oder besser gesagt auch schon im Einsatz ist. Da geht es darum, dass wir Spielenden, oder besser gesagt RettungssanitäterInnen und Leuten aus der Bundeswehr und so weiter, beibringen in einem Serious Game, wie Triage funktioniert. Mhm. Also Triage ist dieses, man hat einen Unfall mit ganz, ganz vielen Verletzten oder einen Terroranschlag oder irgendwas. Und das ist so ein spezielles Setting, was auch so schwierig zu üben ist, weil es super teuer ist, weil man Schauspieler braucht und so weiter. Und das war das zweite Projekt, was darüber dann reingekommen ist. Und das heißt, das erste Projekt, kommerziell nicht erfolgreich, aber hat uns die Türen geöffnet für viele weitere Projekte. Und dann haben wir natürlich gesagt, super, wir würden jetzt gerne noch einen zweiten Teil machen, wir würden die Serie gerne fortsetzen. Die Art und Weise kamen aus dem ersten Projekt neue Projekte und damit ist das Team dann mitgewachsen.
Jetzt nur mal zum Verständnis, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Beginn haben da fast eigentlich alle außer du quasi so nebenbei am ersten Spiel gearbeitet. Genau. Und mittlerweile, und das ist die Frage, sind das alles Menschen, die wirklich 24/7 in diesem Studio, also hoffentlich nicht sitzen, aber ne, das ist deren Job. Das ist jetzt deren Job oder läuft das weiterhin mit diesem Modell?
Nee, jetzt haben wir viele der Leute, die da in der ersten Stunde dabei waren, haben inzwischen feste Stellen bei uns. Und genau, diejenigen, die sich nicht dafür entschieden haben, bei uns dann sozusagen feste Stellen anzunehmen, die sind natürlich irgendwann mit der Zeit, dann ist das Commitment, was die mitbringen konnten, deutlich weniger geworden. Klar. Dadurch hat sich das von selber jetzt so aufgestellt, wie es ist. Aber wir haben immer noch ein paar Leute, gerade im Bereich Musik, die nach wie vor so dabei sind und halt in ihrer freien Zeit Musik für unsere Spiele machen.
Ich finde das so erstaunenswert, weil du gesagt hast, ne, man sieht es ja auch so ein bisschen von außen, die beiden Inspector Schmidt-Spiele, die kommen zwar an, aber erreichen ja ein nicht so großes Publikum, dass man meinen könnte, dass so viele Leute davon quasi ordentlich bezahlt werden können. Oder stelle ich mir das falsch vor?
Nein, da hast du durchaus recht. Also die Story-Games, das ist eine Nische, mit der werden wir sicher nicht fett.
Ja, aber es geht so irgendwie, meinst du?
Genau, also wir, genau, ja, Genau, mit dem Story, wir hoffen mit den Story Games, dass wir es schaffen, da so ein flaches Niveau zu erreichen, wo wir sagen, es kommt genügend Geld rein, dass wir da ein kleines Team draufsetzen können,
ja, ja,
weiterhin diese Story Games machen können. Das ist sehr unsere Hoffnung. Das müssen wir jetzt mit The Ebbing sehen, ob sich das bewahrheitet, wissen wir noch nicht. Mhm. Die anderen Projekte oder das, was wir mit Medieval Frontiers machen, das trifft schon einen größeren, breiteren Markt. Da gibt es deutlich mehr Spielerschaft, die auf solche Spiele Bock hat. Das merken wir auch an den Wishlistings und wie sich das entwickelt. Das sind eher Projekte, mit denen es für uns dann auch möglich ist, dass wir uns als Team auch finanzieren können.
Spannend. Also auch eine Weise, wir kommen später nochmal zu diesem neuen Projekt dann nochmal dediziert, aber kann man ja jetzt schon festhalten, auf eine Weise, wenn ich dich richtig verstehe, steckt da auch viel Hoffnung drin, ne? Weil das dann quasi der Sprung auch zu so einer gewissen finanziellen Sicherheit dann für das Team wäre.
Absolut. Also ja, das ist so, wir sind jetzt gerade sehr stark auch auf die bayerische Förderung gerade angewiesen. Ja. Ich denke aber auch, das ist genau das, was diese Förderung auch machen sollte, einem Unternehmen in so einer Aufbauphase den Support zu geben. Wir haben ein richtig, richtig, richtig cooles Projekt noch in der Hinterhand, an dem wir gerade arbeiten. Wofür ich leider noch nicht so richtig viel drüber erzählen darf, aber dass es diese Möglichkeiten für uns als Studio gibt, halt aus einem eher kleineren, nischigen Spiel rauszuwachsen und in echte kommerzielle Wachstumsmärkte, was ja diese Building Games durchaus sind, vorzukommen. Dafür sind ja die Förderungen auch da. Und genauso funktioniert es gerade bei uns. Die Förderungen helfen uns gerade auf ein Niveau zu kommen, wo wir sagen, wir haben ein Team, wir haben das Know-how, wir haben die Strukturen. Das war echt auch große Games, die auch wirklich funktionieren können, auch machen können.
Ja, spannend. Bevor wir zum Portfolio dann so richtig kommen, habe ich noch mal kurz eine Frage zum Jahr 2017 und zur Gründung des Studios. Und zwar, das Studio heißt ja Active Fungus Studios. Ich will immer Games sagen, aber Active Fungus Studios. Große Frage, warum? Weil das ist ja also mit die schwerste Entscheidung im Leben, glaube ich, wenn man in dieser Branche arbeitet. Wie nennt man das Studio? Und was floss da rein an Gedanken?
Sehr, sehr wenig. Wir haben einen Online-Name-Generator für Gaming-Studio-Namen gefunden und wir haben das erste Ergebnis genommen. Dadurch, dass wir alle irgendwie aus dem Kulturbereich kommen, ich hatte schon etliche Bands, Musikstücke, Tonstudios, was weiß ich, welche Projekten ich schon Namen gegeben habe und was ich mir da immer Gedanken gemacht habe und was da Zeit reinging. Und am Ende des Tages wird nach irgendwie einer Weile aus so einem Namen der verliert so ein bisschen den Inhalt. Das ist vielmehr dann so das ist so ein Symbol für dieses Studio. Und dass wir dieses Mal gesagt haben, ja, da muss irgendwie was her, was uns jetzt nicht so viel Zeit kostet, weil man trifft eh nie die richtige Entscheidung. Nach ein paar Jahren findet man eigentlich jeden Namen irgendwie blöd. Und das war dann unsere Lösung. Wir hatten eigentlich gesagt, ja, wir warten drauf. Im Endeffekt interpretiert ja jeder immer irgendwas da rein in den Namen. Ach, Active Fungus. Das ist wahrscheinlich, weil Pilze so Netzwerke bilden. Und wir sagen dann einfach immer, ja.
Gut, deswegen, dass ich das nicht vorgegeben habe und dann einfach gefragt habe. Sehr gut. Ja, ich bin auch ganz erstaunt gerade. Ich habe, während du das erzählt hast, mal kurz geguckt. Es gibt ja tatsächlich diese Namengeneratoren. Ich bin hier gerade auf einem von der Seite, keine Ahnung, letsmakeagame.net oder so.
Ich hoffe, er schlägt dir nicht Active Fungus vor.
Nee, also ich habe hier, wenn ich da draufklicke, sowas wie Angry Zebra Studios und ehrlich gesagt, das würde ich schon direkt nehmen. Das ist ja super geil.
Okay, absolut.
Das wusste ich alles nicht. Okay. Und noch eine letzte Frage zum Jahr 2017, bevor wir zu dem ersten Inspektor Schmidt Spiel kommen. Wo warst du da eigentlich im Leben, dass du dir gesagt hast, okay, ich möchte dieses Studio gründen, weil das ist ja auch eine große Entscheidung, die man da trifft.
Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich noch hauptberuflich Musik gemacht, also als Live-Musiker, aber auch als Tontechniker, also mit eigenem Tonstudio. Mhm. Und aber wusste, dass, also ich mache immer noch Live-Musik und das werde ich auch noch sehr, sehr lange machen, aber ganz für immer werde ich das nicht machen, weil es ist, wir machen Bierzelt-Partymucke. Und das
Ach
ist
Quatsch.
Nicht so Schlager, so Rock-Pop-Charts der letzten 30 Jahre, so Bierzelte bespaßen. Und das ist ein Job, der extrem viel Spaß macht, aber das ist körperlich auch ein sehr anstrengender Job.
Ja.
Und natürlich auch mit wilden Arbeitszeiten. Und ich wusste, irgendwann will ich mal was anderes machen. Und ich wusste, es soll was sein, was mir mindestens genauso viel Spaß macht wie Musik machen. Und deswegen habe ich 2017 angefangen, mich eben mit der Unreal Engine zu beschäftigen. Mit der Frage, komme ich da rein? Kann ich das lernen? Wie alt war ich zu dem Zeitpunkt? 37, 36, 37? Sekunde, 2017 ist schon länger her. Knapp nach 30 war ich. Und ja, daraus ist das dann erwachsen. Und dann eben, wie gesagt, kam Covid um die Ecke und hat uns den Anstoß gegeben, der dann, ja, den wir gebraucht haben.
Ja, spannend. Und jetzt die nächste große Frage. Da sitzt man also vor so einem weißen Blatt Papier und denkt sich, okay, nächster Schritt, ich will jetzt mal hier was mit Spielen ausprobieren und machen. Und man hat ja alle Möglichkeiten erstmal. Auch das finde ich immer so erschlagend und faszinierend zugleich, wenn dann Leute erzählen, wie sie sich für ihre Spiele, vor allem für ihr erstes Spiel entscheiden. Wie kamst du auf dieses Inspektor Schmidt ein? Also ich habe es in der Anmoderation, ich hoffe Zukunfts- und Vergangenheitsturm haben das getan, das Spiel schon beschrieben. Wie kommt man auf sowas? Was ging da in deinem Kopf vor? Ich habe dann überlegt hier, ne, wie ich nachts um 4 in meinem Türmchen saß in der Vorbereitung. Ja, vielleicht mag er gerne Kriminalliteratur, keine Ahnung. Also wie kommt man da drauf?
Ja, klar, ich habe mir erstmal angeschaut, was spiele ich eigentlich selbst gerne. Da ja. waren halt viele der großen RPGs dabei. Dann, das war ein Faktor einfach, klar, was man selber gerne spielt. Zweiter Faktor war, wo bringe ich denn irgendwie Vorwissen mit? Und Geschichte hat mich schon immer interessiert. Also wusste ich, da weiß ich einiges. Dann war natürlich auch die Überlegung, wie kriegt man den USP hin? Also irgendwas, was raussticht. Mhm. Und da, zu sagen, ey, man macht was auf Bayerisch, war natürlich irgendwie so, da wird sicher jemand drüber reden. Das ist schon was Abgefahrenes. Dann war auch sehr viel Realismus dabei. Was können wir denn eigentlich umsetzen? Also klar, hätte ich am liebsten natürlich ein Witcher 4 gemacht. Das war bloß nicht so realistisch in dem Moment. In welcher Größe können wir denn Dinge umsetzen? Und da war natürlich der Vorteil an Bayern, dass es für mich als Münchner vor der Haustür liegt, dass ich Referenzen draußen sammeln kann, dass ich die SprecherInnen eigentlich auf der Straße treffen kann. Was wir dann auch gemacht haben, wir haben mit bayerischen Laientheatern, die dann während Covid auch nicht arbeiten konnten, aber natürlich auch mit Freunden und Bekannten zusammengearbeitet für die Sprachaufnahmen. Und ja, das waren ganz bunter Strauß an Interessen und Überlegungen, die dann in diesem Spiel zusammengekommen sind.
Ich finde das so aufregend, weil in der Nacherzählung klingt das so stringent, so dass du dich da hinsetzt und sagst, okay, ich spiele selber Rätselspiele, dann mache ich eins und dann, was wäre einzigartig? Okay, Schauplatz Bayern und jetzt mache ich das einfach. Schwangen da niemals Zweifel mit, dass man irgendwann sich auch mal denkt, Moment mal, vielleicht gibt es einen guten Grund dafür, dass kaum Spiele in Deutschland spielen? Also da müssen doch auch Sorgen dabei gewesen sein, ob das wirklich aufgeht, oder?
Jetzt bei dem ersten Spiel hatten wir nicht so viel Sorgen, weil da ging es ja erstmal auch darum, uns selber zu beweisen, dass wir überhaupt ein Spiel machen können. Daher waren wir da sehr unbedarft. Das hat uns in dem Moment sehr, sehr viel geholfen. Das war jetzt eher bei The Ebbing wirklich die Frage. Beim zweiten Teil, ist das wirklich der richtige Weg, Spiele zu machen, die so Deutschland fokussiert sind? Und aus kommerzieller Perspektive muss man natürlich sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Und wir müssen jetzt erstmal abwarten, ob wir es irgendwie über die Grenze kommen, über die Schwelle kommen, dass wir sagen, cool, wir können da noch ein Game machen. Das ist natürlich sehr unsere Hoffnung. Mhm. Aber der Prozess, der war auch ein längerer. Also mein erster Gedanke war, ich habe mich zu der Zeit viel mit der Kolonialzeit in Europa und in Deutschland beschäftigt. Das hat mich einfach interessiert und habe gesagt, das wäre ja irgendwie super spannend eigentlich über die deutsche Kolonialzeit, also Namibia damals, dieses Deutsch-Südwestafrika ein Spiel zu machen und zu gucken, ja, wie kann man so eine Geschichte, also unsere deutsche Geschichte so in einem Computerspiel erzählen. Das haben wir dann aufgegeben, weil es viel zu komplex gewesen wäre. Also ich war dann auch da und wir haben das Land ein bisschen bereist.
In Namibia?
Ja, genau. Krass. Haben gesagt, wenn muss man sich es natürlich schon richtig anschauen. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Volksgruppen mit weit über 16 unterschiedlichen Sprachen. Und auch eigenen natürlich Geschichtsschreibungen und Erzählungen. Und das sinnvoll und auch dem Land gerecht werdend irgendwie darzustellen, dafür hätten wir also ein ganz anderes Budget gebraucht. Daher haben wir die Idee dann verworfen und sind dann im Dachauer Moor gelandet.
Oberbayern ist einfacher. Sehr gut. gut. Aber auch da muss ich nochmal nachfragen, weil ne, ich habe schon gesagt, eben erster Teil Oberbayern, zweiter Teil an der Nordseeküste. Und du hast schon gesagt, es hat sich jetzt schon so ein bisschen herauskristallisiert, es ist schwierig, mit diesen deutschen Schauplätzen an ein Publikum zu kommen. Und ja, jetzt, wenn ich nur mir das auf dem Papier durchlesen würde, jetzt ohne die wirklichen Zahlen zu kennen, wie gut es denn jetzt tatsächlich ankommt, würde ich ganz spontan sagen wollen, aber das muss doch gar nicht stimmen, weil wenn man so überlegt, ne, Oberbayern, ich war selber mal dort, also wenn das gar nicht anders ging und war immer auch ganz, also von der, allein von der Landschaft, die hat an einigen Stellen was sehr erdrückend, oppressives und gleichzeitig auch wunderschön. Nordseeküste hat natürlich nochmal einen ganz eigenen Charme. Das sind ja eigentlich, und das will ich sagen, Landschaften und Orte, die markant sind, die was zu bieten haben, die einen Charakter haben. Und wenn man mir das dann so hinlegen würde als Papieridee, würde ich sagen, du, das könnte funktionieren. Da müssen die Leute nicht mal in Bayern oder in der Nordseeküste gewesen sein. Die Landschaften selbst schon bieten ja eigentlich viel. Aber jetzt klingt das so, als würde das nicht ganz so aufgehen.
Es funktioniert jetzt beim zweiten Teil zumindest besser als beim ersten. Aber noch müssen wir, sehen wir, dass natürlich schon der Großteil der Spielerschaft aus dem deutschsprachigen Raum kommt.
Ja.
Und damit hat man natürlich einen deutlich kleineren Markt, als wenn man ein Spiel, was international funktioniert, präsentiert. Ich bin mir auch selber nicht so ganz sicher, woran es liegt, weil ich glaube auch, dass man natürlich eigentlich dieses Spiel, gerade den zweiten Teil, auch spielen kann und diese Insel könnte irgendwo sein.
Ja.
Gerade auch, weil wir beim ersten Teil haben wir ja gesagt, wie machen wir es denn, und haben die bayerischen SprecherInnen ja auch die englischen Sachen sprechen lassen, und da klingt vieles sehr nach Arnold Schwarzenegger. Beim zweiten Teil haben wir jetzt wirklich auf Native Speakers zurückgegriffen, das heißt, unsere englische Sprachaufgabe ist, finde ich, auch sehr gut geworden. Aber ich glaube, dieses Label, so ein deutsches regionales Spiel zu sein, haftet dem Spiel schon für ein internationales Publikum erkennbar an. Und da hat man dann vielleicht auch ein bisschen Bedenken, dass man vielleicht die Referenzen nicht kapiert und vielleicht einem irgendwie der Bezug zum Setting fehlt. Und dass man es dann vielleicht deswegen nicht so cool findet, das kann ich mir schon vorstellen.
Gerade beim ersten Titel habt ihr ja einen deutschen Doppelschlag gemacht, wenn ich das so sagen darf. Inspektor Schmidt, Gedankenstrich, A Bavarian Tale. Also es strotzt ja nur so vor deutschen Namen. Und ja, da wollte ich nämlich auch nochmal einsteigen. Wieso eigentlich Inspektor Schmidt? Ist das wirklich aus dem Gedanken herausgeboren zu sagen, wir wollen wirklich direkt den Leuten da draußen sagen, das ist wahrscheinlich so ein Typ aus Deutschland mit dem Schmidt-Nachnamen, mit dem werdet ihr spielen. Ist das die Idee dahinter oder ist das ein Gag, den ich nicht verstehe?
Nee, ich glaube, erstmal sind wir, wie wir ja beim Studionamen schon gemerkt haben, nicht so richtig gut da drin, Namen für Projekte uns auszudenken.
Ah, sehr gut.
Die Idee war schon, sowas zu machen, okay, wie Sherlock Holmes, Detective so und so, wie können wir, und er heißt nun mal Schmidt, die Falle haben wir uns selber gestellt. Der Titel soll natürlich schon transportieren, ich habe hier ein Detective-Spiel. Das ist ein Inspektor, ich muss ein Rätsel lösen, das irgendwie zu transportieren. Aber ob das der ideale Name ist, fraglich.
Hast du das Gefühl, die Spiele, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, aber mich interessiert deine Perspektive, die wären erfolgreicher, wenn Inspektor Schmidt nicht in Oberbayern und an der Nordseeküste, sondern in New York oder in London ermitteln würde? Würde das schon reichen?
Ich kann mir das schon vorstellen.
Ja?
Ich glaube, das würde ein anderes Setting transportieren. Das würde den Leuten mehr Anknüpfungspunkte dem Publikum geben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht.
Was war denn dann der Hintergrundgedanke zu sagen, wir gehen jetzt von Oberbayern an die Nordseeküste?
Na, das ist jetzt wirklich die Idee zu sagen, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja hin.
Ja.
Also momentan sind wir noch eigentlich verhalten optimistisch, dass wir es hinkriegen, dass wir auf ein Niveau kommen, wo wir sagen, wir können das weitermachen. Weil das hat ja auch einen extremen Charme, dass wir die deutschen Fassungen in so einem regionalen Dialekt machen können.
Übrigens, Charme, das ist ein gutes Stichwort. Mir ist was aufgefallen und da bin ich mal sehr gespannt. Du hast schon so ein bisschen das angerissen, aber wie du da sonst so drauf schaust. Ich finde Teil 1 und Teil 2, nochmal für die Leute draußen, der Teil 1, der in Oberbayern erschien im Februar 2023, quasi euer Erstlingswerk.
Genau.
Und Inspektor Schmidt, The Ebbing, das neue, jetzt vor 2 Wochen. Also dann Mathematik, 2 Jahre später, genau.
Ja.
Und es ist alles immer sehr schwierig für mich mit den Zahlen. Und jetzt folgende Beobachtung. Und da bin ich ehrlich gesagt schon neugierig, ob du da überhaupt mitgehst. Und zwar, für mich haben beide Spiele so einen ganz unterschiedlichen Charakter, eine ganz eigene Note. Und mir, in meinen Augen ist Teil 1, und ich habe lange in der Vorbereitung nach einem Wort gesucht, um das richtig zu verbalisieren. Und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Und ich sag's jetzt einfach mal. Es ist das, was Filmfreunde Camp nennen würden. Camp, das muss ich vielleicht kurz erklären, ist vielleicht der positive Geschwisterteil zu Trash, weil Trash ist ja oft so, ja okay, also sie haben es versucht, aber was draus geworden ist, hat nicht geklappt und das Ergebnis ist irgendwie lustig. Und Camp ist aber, okay, sie spielen ganz bewusst mit den Möglichkeiten, den wenigen oder den nicht so häufigen, die sie haben. Und das Ergebnis ist vielleicht nicht das, wo man sagen würde, wow, das ist technisch auf Platz 1 der ganzen Welt. Aber es hat was. Es hat was. Du kannst nicht weggucken. Und das, finde ich, ist Teil 1 für mich komplett. Das ist so ein Spiel, technisch, aber auch in der Sprachausgabe. Man spielt das und denkt die ganze Zeit, ich habe sowas, glaube ich, noch nie gespielt, weil das auch so mittelbar produziert wurde. Also es ist so, es wirkt so sympathisch. Ich glaube, das ist es. Und dadurch rückt dieses Spiel Teil 1 in so ein ganz besonderes Umfeld, weil es gibt eigentlich nichts, mit dem ich das vergleichen könnte. Und Teil 2 ist ja deutlich polished und funktioniert insgesamt, finde ich, auch noch viel besser. Du hast auch schon gesagt, die Synchro, die seid ihr ganz anders angegangen jetzt und habt gesagt, Native Speaker, das ist ein viel höheres Produktionsniveau. Und dadurch, finde ich, bewegt sich das Spiel auch plötzlich in einer anderen Konkurrenzschublade, weil man jetzt plötzlich sagt, ach guck mal, das könnte ja auch sich messen lassen mit so einem, weißt du, ihr Sherlock Holmes Spiel, und plötzlich ist die Liga, in der ihr spielt, eine ganz andere, wo ich dann aber als Spieler davor sitze und denke, Teil 1 hatte halt, das hatte diesen Camp-Charme. Wie denkst du über das, was ich sage? Hörst du das zum ersten Mal oder wird dir das häufiger gespiegelt?
Nein, das höre ich so zum ersten Mal. Ich finde es eine super treffende Beschreibung. Genauso fühlt es sich auch an. Weil genau das war es auch, was wir beim ersten Teil gemacht haben. Wir hatten sehr limitierte Mittel. Wir wussten bei allem, was wir machen wollten, überhaupt nicht, ob wir es eigentlich können. Und wir haben trotzdem versucht, mit dem, was wir irgendwie aus unseren vorherigen Leben so kannten, überall das Maximum rauszuholen. Und so genau dahin zu bringen, dass wir sagen würden, genau wie du es beschrieben hast, es hat sehr viele Ecken und Kanten, aber wir würden es trotzdem selbst spielen wollen, weil es irgendwie was Eigenes macht. Und natürlich war die Entwicklung genau die, wie du sie beschrieben hast. Wir können jetzt mehr, wir wissen mehr. Wir wollten das natürlich, wir hätten jetzt nicht wieder so ein Game machen können, weil das wäre gefaked gewesen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob nicht die Überlegung auch im Raum stand zu sagen, Leute, wir bleiben jetzt in dieser Ecke, das ist jetzt unser Ding einfach.
Das wäre nicht mehr wir gewesen. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir hätten das tatsächlich künstlich herbeiführen müssen.
Ja,
und Das hat sich nicht richtig angefühlt. Also für uns war schon der Gedanke, wir wollen diese Weiterentwicklung haben. Und wir sind jetzt wahrscheinlich, genau wie du es sagst, müssen uns jetzt mit anderen Spielen vergleichen lassen. Und auch da merken wir natürlich wieder, da können andere Spiele natürlich schon noch deutlich mehr in vielen Bereichen, als wir das jetzt können. Das ist natürlich eine Challenge, vor der wir jetzt stehen.
Sind das eigentlich dann so Entscheidungen bei euch im Team, die ihr dann alle gemeinsam trefft, so Sachen von welcher Schauplatz als nächstes bis hin zu, okay, wo setzen wir die Produktionsqualität quasi an? Ist das was, wo ihr alle Hand in Hand das miteinander besprecht, oder ist das dann doch so ein Moment, wo dann jemand wie du zum Beispiel sagt, so Leute, also ne, das ist hier mein Schwerpunkt, ich kenne mich damit aus, vertraut mir, wir machen das jetzt mal so.
Tatsächlich, solche Sachen werden bei uns sehr intensiv diskutiert. Wir haben tatsächlich eine Struktur, wo wir einen Gehaltsrat und einen Vorstand wählen. Und wir haben Monthly Calls, wo wir genau solche Themen diskutieren. Also oft reißen wir die Themen da an und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt demnächst, machen wir einen Call aus. Alle, die sich für das Thema interessieren, kommen bitte dazu, damit wir das mal grundsätzlich festhören können. Und im Falle des Falles, wenn es irgendwie unentschieden ist oder wir uns nicht einigen können, dann ist es so, dass der Vorstand dann die letzte Entscheidung treffen muss.
Auch eine Frage zu dem Moment, nee, da möchte ich nochmal kurz nachhaken. Wie knapp war die Entscheidung, sowohl Bayern als auch Nordsee?
Auch hier ist wieder ganz viel ganz natürlich gewachsen. Während dem ersten Teil ist unser Storywriter Lars mit an Bord gekommen, der im Norden sitzt. Dadurch hatte sich das dann von selber ergeben, dass wir eigentlich was jetzt vor seiner Haustüre machen. Und dadurch ist das eigentlich gewachsen. Dann hat man sich das angeschaut, was gibt es denn so an Krimis? Und irgendwie die meisten Krimis, die es so in Deutschland gibt, die sind entweder an der Nordsee oder in Bayern.
Ja.
Und ich dachte, da muss ja was dran sein.
Es gibt ein ganz eigenes Genre, habe ich hier gelernt, seit ich in Hamburg wohne. Es gibt den Ostfriesen-Krimi. Also wirklich, es gibt ein ganzes Genre. Hast du das auch entdeckt während der Recherche?
Genau, wir haben ein paar gefunden. Ich habe ein paar gelesen tatsächlich auch, oder besser gesagt gehört. Und ja, ganz ran getraut haben wir uns noch nicht, weil das ist natürlich hochspezifisch.
Also ist ja wirklich faszinierend. Jetzt doch dazu noch zu diesem ganzen Schauplatzding noch eine Frage. Und zwar, du hast schon gesagt, du bist ein geschichtsinteressierter Mensch. Du liest gerne so ein Kram. Das Spiel selbst oder beide Spiele spielen so Ende des 19. Jahrhunderts eben in an verschiedenen Orten in Deutschland, damaliges Deutschland. Wie sah da denn die Recherche aus? Also hat man da überhaupt Zeit und Nerven, da tiefergehend in irgendeine Recherche reinzugehen? Also sowas wie, ja okay, wie sehen denn die Häuser aus damals? Oder wenn wir jetzt in irgendeinem Örtchen sind, wie ist denn so ein Ort gestaltet? Oder welche Kleidung trägt denn Inspektor Schmidt? Hat man dafür Nerven in so einem kleineren Studio?
Total, total. Das haben wir ganz viel gemacht. Ich meine, klar, einmal ist es bei mir auch ein persönlicher Antrieb, aber wir hatten eine Historikerin mit an Bord. Ich habe einen Bruder, der Geschichtslehrer ist, der immer wieder Input liefern muss. Wir haben uns auch von Architekturhistorikern und einfach, wir haben uns Beratung von außen dazugeholt und auch das Team damit irgendwie in die Zeit und in die Welt reingeholt. Das war schon ganz wichtig. Wir konnten dann nicht alles perfekt umsetzen. Dafür waren unsere Ressourcen einfach zu knapp, aber wir haben versucht, vom Stil, vom Look, von dem, wie die Gebäude aussehen, wie die Natur aussah, wie die Klamotten aussahen, mit unseren Mitteln so nah ranzukommen, wie es halt ging.
Woran denkst du, wenn du sagst, hat nicht immer ganz perfekt funktionieren?
Die Architektur, die hätte noch mehr on point sein können. Wir sind da in der richtigen Richtung. Allein, es gibt so kleine Sachen, so ein Reetdach richtig schön zu designen, dass es richtig cool in der Engine aussieht, ist eine Challenge. Zum einen vom Design, zum anderen auch von der Performance nachher. Und da gibt's viele so kleine Ecken, wo ich sage, ach, das hätte noch geiler werden können, aber wir hatten einfach die Mittel nicht für.
Das ist so ein Thema, da muss ich nochmal kurz drauf einsteigen, weil mich das persönlich auch einfach viel zu sehr interessiert, nämlich die Zusammenarbeit mit der Historikerin. Da gibt's ja ganz unterschiedliche Modi, wie das aussehen kann, dass man diese Person dann von Anfang an in so ein Projekt einbindet, dass die vielleicht sogar der Startpunkt ist für Designentscheidung, dass sie quasi sagt, so, alles klar, hier ist der Befund und hieraus könnt ihr jetzt irgendwas machen. Oder dass ihr quasi vorlegt und sie dann drüber schaut und sagt so, ja, hier und da eine Anmerkung. Wie sah diese Zusammenarbeit aus?
Ja, eigentlich genau, wie du es beschrieben hast, beides. Also wir hatten am Anfang eine sehr intensive Phase mit so eben ein paar Events fürs ganze Team, wo wir einfach auch Präsentationen gekriegt haben und so ein Kickoff, wo wir einfach in die Welt und in die Zeit und wie die Dinge wirklich waren, reingeholt wurden. Wir haben uns da selber so ein bisschen auch ein Bein gestellt, weil 1870, also ein Jahr vor Reichsgründung, mit der Reichsgründung hat sich sehr viel verändert. Also wurden natürlich auch Staatsgebäude verändert und Klamotten verändert und so weiter. Das heißt, wir sind genau vor so einem Umschwung, wo alles dann so ein bisschen noch unklar sozusagen ist, gerade auch in den Archiven, die sich dann natürlich sehr mit solchen zentralen Momenten beschäftigen und von da halt dann auch die Infos haben. Aber genau, wir haben uns am Anfang haben uns sehr viele Infos reingeholt, einfach einmal, dass alle reinkommen und dann haben wir immer wieder während der Arbeit halt jemand draufschauen lassen und uns Feedback dazu geholt, wie es denn jetzt eigentlich aussieht.
Spannend. Mir ist aufgefallen, das erste wie auch das zweite Inspektor Schmidt-Spiel, aber bleiben wir gerne mal beim ersten, weil damit hat ja alles angefangen, ist ohne Unterstützung eines Publishers erschienen. War das Sinn und Absicht oder haben Publisher gesagt, okay, also ein Rätselspiel als Erstlingswerk, das in Oberbayern spielt, Leute, das klappt so nicht.
Wir hätten einen Publisher genommen, aber wir haben tatsächlich keinen gefunden.
Und
zweiten war es dann aber eher so, dass wir dann schon ein bisschen wählerischer waren. Also da wussten wir, wenn wir dann einen Publisher wollten, wir haben zwar mit ein paar geredet, aber dann haben wir schon eine sehr konkrete Vorstellung, was wir uns da eigentlich auch erwarten, welchen Support wir uns da erwarten. Mhm. Und da sind wir dann tatsächlich nicht zusammengekommen, weil dann war es so, dass wir als Team wussten, wir müssen nicht jeden Cent unbedingt nehmen, sondern wir können es, genau weil wir als Team so funktionieren, wie wir funktionieren, notfalls auch ohne Publisher machen.
Bin da ganz neugierig. Kannst du davon noch ein bisschen erzählen, wie das bei dem ersten Spiel war mit der Suche? Also wie weit seid ihr überhaupt gekommen? Wurde auf die E-Mails schon gar nicht geantwortet oder saßt ihr dann schon in wichtigen Bürogebäuden? Also wie sah das so aus?
Nee, so weit sind wir dann nicht gekommen. Also es wurde hin und wieder mal auf die E-Mail geantwortet. Wir haben mal ein bisschen mit Leuten über das Spiel geredet. Aber da war natürlich eine reelle Skepsis, dass die gesagt haben, naja, ihr habt halt überhaupt keinen Track Record. Wir haben halt keine Ahnung, ob ihr wirklich ein Spiel machen könnt. Und wenn wir ehrlich sind, hatten sie ja auch recht mit damit. Wir hatten es ja auch nicht. Und jetzt beim zweiten Teil war es eher anders. Da war es dann schon so, dass es eben einen Publisher gab, die gesagt haben, das wäre schon auch unsere Nische und damit könnte man auch arbeiten. Aber da war einfach der Support und die Vorstellungen, die da rausgekommen wären, waren zu unterschiedlich. Da sind wir dann nicht zusammengekommen.
Jetzt sind das ja 5 Jahre, nee, oh Mann, ey, 6 Jahre, das gibt's doch nicht, ich bin doch nicht
fast
doof.
Fast acht.
Nee, 6 oder? Jahre von Studiogründung zum ersten Spiel. So, das ist korrekt. 3, 6, was ist denn heute los mit mir? Ich glaube, das ist die Sonne. Ich war vorhin, ja, habe ich schon erzählt.
Mehrere Jahre.
Wir haben viele Jahre, naja, also fast eine Dekade quasi. Also zum einen erstmal die Frage, ist das wirklich Zeit, in der ihr, also du hast ja schon gesagt, das Team war ja auch quasi auf freiwilligen Basis mehr oder weniger mit dabei, die hatten noch ein anderes Leben drumherum, aber ist das die Zeit, da habt ihr wirklich nur an diesem ersten Spiel gearbeitet in diesen vielen Jahren? Und zum anderen frage ich mich, du als die Person, die da ja wirklich Vollzeit dran gearbeitet hat, war das nicht eine super schwierige Zeit, also so lange an einem Projekt zu arbeiten und dann noch zu merken, zum Ende des Projekts zum Beispiel, oi, die Publisher sind nicht so interessiert, vielleicht könnte das schon ein schlechtes Zeichen sein. Ist das nicht auch frustrierend und ängstigend?
In dem Fall war es für mich einfach, wie gesagt, Covid war irgendwann wieder rum. Ich bin Musiker, ich arbeite viel am Wochenende. Das hat sich tatsächlich sehr gut ergänzt. Und genauso sieht mein Leben immer noch aus, dass ich unter der Woche Spiele mache und am Wochenende Konzerte spiele.
Ja.
Das ist, muss ich echt sagen, auch ein sehr schönes Leben. Das lässt sich aushalten.
Ja.
Und dadurch hatte ich da gar nicht den Druck. Und eher war es so, holy shit, wir haben wirklich ein Spiel gemacht. Das hat wirklich funktioniert. Wir können das. Wir haben so extrem viel bei gelernt. Wir haben ein echt starkes Team dann danach am Start gehabt. Also daher war es in der Phase gar nicht gruselig für mich. Nee.
Ja. Wie leicht oder schwer fiel und fällt es euch denn, diese Inspektor Schmidt-Spiele zu bewerben? Die sind ja beide, ne, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, sehr speziell mit ihrem Schauplatz und ihrer Präsentation und der Hauptfigur und dem ganzen Kram. Wie leicht oder schwer fällt das? Weil ich kann mir beides vorstellen, dass manche Leute jetzt, also sowohl Presse als auch Influencer, das würde mich sehr interessieren, sagen, okay, können wir nicht, das passt gar nicht in unser Programm, weil das eben so was Besonderes ist. Oder dass gerade deswegen beide Gruppen sagen, mega geil, da haben wir schon mehrere Hooks, die uns jetzt schon einfallen, wie wir das den Leuten verkaufen können. Wie schwierig ist es, Inspektor Schmidt zu vermarkten?
Gemischt. Also wir sind es richtig groß und breit zu vermarkten. Das glauben wir eh nicht, dass es geht. Wie gesagt, wir sehen, dass es totales Nischenprodukt ist. Aber natürlich haben wir gleichzeitig irgendwie auch sehr viel Glück, dass eben Leute wie Steinwallen das Spiel eben schon aufgegriffen haben, dass auch Nils Bohmhoff es schon gestreamt hat. Das sind der auch wirklich den ersten Teil haben sie beide auch mega cool gespielt, sodass wir wirklich als ganzes Team immer davor saßen und mitgefiebert haben und gefeiert haben. Also du weißt nicht, wie wir alle geschwitzt und nervös wir waren während der Streams, gerade beim ersten Spiel.
Das alles hält.
Ja. Da saß wirklich das gesamte Team davor und also da hatten wir auch echt Glück und da sind wir auch richtig dankbar dafür, dass die das aufgegriffen haben und dass es inzwischen auch so viele andere StreamerInnen gibt, die das Spiel aufgreifen. Also in dem Bereich, denke ich, funktioniert das ganz gut. Jetzt haben wir natürlich mit dem Storygame so ein bisschen das Problem, dass wenn man sich einen kompletten Stream von einem Storygame angeschaut hat, dann gibt's keinen richtigen Grund mehr, das zu spielen. Wir haben zwar viele unterschiedliche Enden und deine Entscheidungen in der Welt verändern schon sehr viel, aber da bin ich ganz ehrlich, ich würde dann selber auch nicht, um mal hier noch eine Entscheidung auszuprobieren, hier noch eine Entscheidung, das ganze Spiel dann nochmal spielen. Dadurch bringt uns das jetzt bei den Verkaufszahlen, glaube ich, nicht so immens viel, aber wir freuen uns trotzdem riesig drüber, dass da diese Rezeption so da ist.
Und wie sieht's mit der Presse aus? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Bis jetzt eigentlich auch sehr gute. Also genau wie du sagst, wir hatten halt ein Spiel, über das man auch interessant reden konnte. Und ich denke, wir haben jetzt mit dem zweiten Teil auch wieder ein Spiel, über das man ganz gut reden kann, wo es einfach irgendwie gibt schon was Besonderes, was wir da in dem Spiel haben. Und wir hoffen natürlich jetzt auch, dass bemerkt wird jetzt die Entwicklung, die wir eigentlich durchgemacht haben, die Art und Weise, wie wir das Spiel, genau das, was du beschrieben hast, schon auch versuchen runder und auf einem etwas professionelleren Niveau als das erste zu präsentieren. Und tatsächlich ist es so, dass wir so die größeren Presse-Reviews gerade noch ausstehen. Daher sind wir sehr gespannt, was dann da gesagt wird.
Spannend. So, und jetzt quasi Sprung in die Zukunft, beziehungsweise irgendwie auch noch Gegenwart, Medieval Frontiers. Du hast es ganz vorhin schon erzählt, denn ich beschreibe es einfach mal als ein Open-World-Survival-RPG. Aber jetzt kommt der Knaller. Was ich so faszinierend daran finde, also bis hierhin würde ich mir denken, okay, ihr habt das jetzt schon so oft gesehen, ich persönlich bin da raus, aber jetzt kommt der Knaller, wenn ich das richtig verstanden habe, Zentrum und Mittelpunkt dieses Spiels ist quasi der mittelalterliche Hof, das Zivilleben, es geht darum, ne, was baue ich an, wann ernte ich den Kram, wie gestalte ich meinen Alltag, alles aus dieser Ego-Perspektive heraus, und da muss ich sagen, das ist schon faszinierend, und da muss ich doch direkt mal fragen, also wirklich, das meine ich ganz ernst, und da muss ich mal fragen, wie kam denn das? Also du hast schon gesagt, da kam ein Publisher auf euch zu nach dem zweiten Inspektor Schmidt und hat gesagt so, ey Leute, coole Sache, aber macht doch mal auch Mittelalter, aber irgendwie noch früher und ein anderes Genre und das wäre cool. Kannst du das nochmal genauer nacherzählen, wie das aussah, dieser Verkehr, dieser E-Mail-Verkehr oder was?
Ja, klar. Also tatsächlich haben wir uns live getroffen, weil wir auf der Gamescom waren und da wurden wir von denen angesprochen. Und dann hat man da ein bisschen drüber geredet und endlich haben wir uns geeinigt, worüber wir sehr happy sind. Und dann ist natürlich die spannende Frage, was machst du denn in so einem Moment? Weil es gibt in dem Genre einfach phänomenale Spiele schon, die wir als Studio einfach auch sehr lieben, die eine Größe und einen Umfang haben, mit dem wir uns nicht messen können, zumindest nicht bei dem Projekt. Und da ist es so, dass wir gesagt haben, wie kriegen wir denn jetzt hier unsere eigene, das, was wir besonders finden, in dieses ganze Spielkonzept rein. Und das war persönlich was wir immer so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich immer so ein bisschen schade fand, bei anderen Spielen, die diese Themen auch beschäftigen. Die AI, also die NPCs, die in dein Dorf ziehen, die gehen halt oft in den Wald und dann spielen sie da eine Animation ab und dann entsteht Holz in deinem Lager. Und den Teil, den fand ich selber immer so ein bisschen schade. Und dann haben wir gesagt, komm, dann konzentrieren wir uns doch da drauf. Wir können nicht hunderte AIs in diesem Spiel simulieren, das kriegen wir alles nicht hin, aber wir wollen den einen kleinen Hof mit dieser sehr akkurat modellierten, simulierten Bevölkerung auf diesem Hof. Die können alle einzeln krank werden, die können alle einzeln unglücklich werden, die können sich wehtun, die gehen in den Wald und wenn die einen Baum fällen, dann fällt der Baum um und dann hacken sie den kleinen und dann ist der auch weg. Das heißt, wenn du zu viele Bäume abfällst, dann müssen die sehr weit gehen, um den nächsten Baum zu finden. Und wenn du sie Pilze sammeln lässt, dann werden die Pilze immer weniger. Das heißt, wir haben gesagt, wie kriegen wir unseren eigenen USP da rein, der für uns auch total spannend ist. Und dann haben wir gesagt, okay, kleiner Hof, wenige Leute, sehr detaillierte Simulation, bisschen mehr Sims-lastig oder auch gerade natürlich RimWorld, wo es auch sehr viel darum geht, dass die einzelnen Leute halt auch sehr genau simuliert sind und halt in einem Scope, den wir als Team auch umsetzen können. Und da marschieren wir gerade hin.
Könnte man das umschreiben als Männerlords als Rollenspiel?
Das ist eine gute Idee.
Komm mal hier.
Ja.
Bitteschön.
Ja, ja, die Richtung, also weniger Rollenspiel, sondern wirklich der Aspekt, wo du bei Männerlords zwar die First-Person-Perspektive reinspringen kannst, aber halt eigentlich nicht viel machen kannst, wollen zu sagen, nein, darauf fokussieren wir uns. Das wollen wir richtig machen.
Faszinierend. Kannst du mal, bevor ich dazu weiter nachfrage, schon so einen Rahmen geben, wann man damit rechnen kann? Gibt's da irgendwie einen Hinweis schon?
Ich vermute mal Ende des Jahres.
Ach Quatsch. Also wirklich, man kriegt dann was schon in die Hand, man kann dann schon spielen?
Also wir werden natürlich irgendwann eine Demo machen wollen und auch am Steam Next Fest teilnehmen wollen. Und wir sind eigentlich ganz optimistisch, dass das letzte Steam Next Fest dieses Jahr, dass das unser Spot werden wird.
Okay, das wäre natürlich super. Ich sehe mich schon in den Weihnachtsfeiertagen, mich da einschließen in meine Bude und hier Mittelalter Bauernhof bearbeiten.
Voll geil.
Das wäre natürlich interessant, weil wie gesagt, ich muss das nochmal betonen, hier bezahlt mich niemand, dass ich das sage, sondern ich meine das ganz ernst, das ist diese Spielfantasie, bei der man davor sitzt und sich fragt, in dem Moment, wenn man es sieht, warum gab es das nicht schon vorher? Wieso?
Cool.
Also ohne Witz, weil dieses Zivilleben, und da muss ich jetzt mal fragen, wie groß ist jetzt die Versuchung, wenn man weiß, okay, wir machen also einen hier realistischen Alltagssimulator auf so einem kleinen Hof im Mittelalter, da gibt's drumherum den Wald, ich habe hier auch gerade nochmal die Bilder auf der Steam-Seite vor mir, altig bewaldet, man ist wirklich, man fühlt sich isoliert vom Rest der Welt, man ist da in seinem kleinen idyllischen Wäldchen drin, so. Wie hoch ist die Versuchung, da jetzt so Dinge einzubauen wie, okay, ab der vierten Nacht guckt aus dem Wald meine Hexe? Ja. Weißt du, also wie groß ist die Versuchung, gerade bei dem Schauplatz und dieser Idee so Elemente reinzubringen, die das Ganze nochmal auf eine neue Ebene heben? Ich glaube, ich würde mich wahnsinnig verzetteln, wenn ich an deiner Stelle wäre.
Du darfst solche Sachen gar nicht sagen, weil die Idee hatten wir noch nicht und das ist jetzt wirklich gefährlich. Wir haben als Team haben wir immer das ist so in der Diskussion, wenn dann jemand sagt, das ist super, kann man DLC draus machen, dann weißt du, okay, du driftest schon wieder vom Core-Gameplay ab. Ja. Das ist die charmante Art zu sagen, man fällt gerade aus dem Rahmen.
Ja, also das heißt open for idea so ein bisschen.
Absolut, wir bauen da glaube ich einen sehr schönen Kern, der aber wie gesagt spezifisch ist und eben den Scope hat, den wir als Team auch sinnvoll umsetzen können. Und wenn das gut funktioniert, dann wäre das ja der schönste Weg, dieses Setup dann gerade auch mit der Spielerschaft zusammen auszubauen. Ja, also zu sagen, cool, wir haben ein super geiles Core-Gameplay, es macht richtig Spaß und wir warten auch auf Feedback und gucken, wie ist denn das Feedback, was würden wir denn gerne noch machen, was würden wir denn gerne noch sehen, weil unsere Ideen mögen gut sein, aber eine große Menge an Leuten, die so ein Spiel spielt und dann zusammen irgendwie so ein Input hat, wo du sagst, hey, hier gibt's was, was sich wirklich viel gewünscht wird, das ist eigentlich viel stärker.
Ja. Auch eine Frage zu diesem Schauplatz, der steckt ja nicht nur voller Möglichkeiten, sondern auch, wenn man so möchte, voller möglicher Probleme, in die man reinlaufen könnte. Und da spiele ich auf etwas an, was mich bei meiner eigenen Arbeit immer sehr viel beschäftigt und auch sehr interessiert, und zwar die Darstellung des Mittelalters. Es ist ja jetzt bisher, wenn ich das so nochmal überfliege, noch gar nicht zeitlich irgendwo festgemacht, dass man quasi sagt, okay, ihr seid im Jahr 1312 oder was, sondern es ist erstmal Mittelalter-Fantasie. Und das ist ja ein Schauplatz von Erwartungshaltung und Klischees und Stereotypen und auch Kritik. Wir alle kennen wahrscheinlich, ne, Kingdom Come Deliverance 2 und die die Kritiken und die Gespräche, die sich darum zum Beispiel setzten, wer lebt in dieser Welt, wie stellen sie zum Beispiel Frauen dar und ihre Aufgaben in dieser Welt. Was ich sagen will ist, das ist so ein Schauplatz plötzlich, man kann sehr viel tatsächlich auch einfach falsch machen. Wie geht ihr damit um mit dieser Möglichkeit?
Absolut, also wir beanspruchen bei dem Spiel auch keine historische Accuracy.
Ja.
Also wo genau und wann das genau ist, das werden wir bewusst ein bisschen offen halten. Ich glaube, es ist für eine geile und schöne Spielerfahrung gar nicht so relevant. Und es ist ein immenser Aufwand, das wirklich richtig, richtig, richtig zu machen. Man muss ja dann wirklich regional auch die ganzen Besonderheiten mit abdecken, um's wirklich auf den Punkt zu kriegen. Und ich glaube, wir werden versuchen, einfach aus Eigeninteresse so nah ranzukommen an ein spezifisches Setting, was wir im Kopf haben, wie es geht, um einen guten Fixpunkt zu haben, an dem wir zu sagen, ey, wir haben schon eine Idee, wann und wo es spielen könnte. Und daran orientieren wir uns sehr, sehr stark, so stark wir können. Aber ich glaube, wir verraten ihn einfach gar nicht. Weil Das ist für das eigentliche Spiel, dass es Spaß macht, nicht so extrem wichtig.
Ja.
Und in dem Moment, wo man sagt, es ist genau da und genau zu der Zeit, kann man das gar nicht alles richtig machen.
Wie tief, also das sind jetzt schon sehr viele Detailfragen, die sind vielleicht noch gar nicht festgeschrieben, aber mich interessiert einfach so, wie es da bei euch oder bei dir im Kopf so aussieht. Wie tief geht das denn eigentlich dann so als Hofsimulation, sag ich mal? Weil ich musste sofort an so viele Storyenfilme denken, wo auch immer mal wieder, ne, auch immer wieder einzelne Geschichten stattfinden in diesen kleinen Höfen und diese Konflikte zwischen den Personen, die da eine ganz große Rolle einnehmen. Wollt ihr auch sowas abbilden oder steht wirklich die Landwirtschaft im Vordergrund? Weil du hast vorhin auch Sims so als kleinen Begriff da so reingeworfen. Spielt das eine Rolle, die Beziehung der Figuren untereinander oder irgendwie? Oder geht's wirklich ums Ernten?
Also wir wissen, dass unsere Figuren auf alle Fälle socializen wollen. Also sie werden einen Need nach sozialer Interaktion haben, der auch bedient werden muss. Die brauchen auch, muss ihnen auch die entsprechende Freizeit jeweils, also man kann bestimmen, welche Stunden am Tag sind Arbeitsstunden, welche sind zur Freizeit da, und die müssen dann diese Zeit selbstständig nutzen und das muss ausreichend sein und genügend andere Leute da sein, dass sie sich das auch abholen können. Tatsächlich würde ich sagen, zu dem Thema Konflikte, das ist was bei uns immer wieder auf dem Zettel steht und das ist genau so ein DLC-Thema, wo wir sagen, jetzt bringen wir mal die Grundsimulation schön hin, wir schauen mal, dass die Needs und alles sehr schön abgebildet ist, dass das richtig viel Spaß macht, und ob wir in die Richtung dann weitergehen, wäre was wir nach Release im Early Access dann entscheiden. Spannend. Ich fände das total spannend, es auch total spannend, eigentlich weniger generische Characters drin zu haben und wirklich Characters mit einer dicken Backstory, die genau eben dann ihre Bedürfnisse und ihre Konflikte eben auch mitbringen und dass man das auch alles handeln muss. Aber tatsächlich ist das was wir gerne mit der Spielerschaft zusammen entscheiden würden.
Stell dir vor, ey, da ist dann einer im Dorf in diesem Spiel, der sabotiert nachts irgendwas und du wachst auf und denkst dir, holy shit, Leute.
Was ist hier los?
Weil jetzt sind wir wieder im Detektivspiel. Und damit komme ich tatsächlich auch im Grunde zu meiner letzten Frage nochmal mit einem Rückblick auf die Inspektor Schmidt-Spiele. Tut das dir auch so ein bisschen leid, dass jetzt quasi sowohl euer Produktionsplan auch so ein bisschen wie der vielleicht womöglich Markt gesagt haben, hey, reicht jetzt erstmal, ne? Macht mal was anderes. Die Detektivspiele, ja, sie kommen nicht so gut an, wie erhofft. Tut ja das weh irgendwie auch?
Ach, nee. Es wäre natürlich total schön gewesen, aber wir begraben das Thema Story Games für uns überhaupt nicht,
ja,
sondern was wir halt jetzt machen, ist schauen, wie kriegen wir eine neue Variante, ein neues Setting hin. Wir wollen tatsächlich auch mit der Community einfach mal viel drüber reden. Was ist denn eigentlich auch die Länge und die Größe, die man sich von so einem Spiel erwartet? Wäre es nicht vielleicht auch viel cooler, diese Spiele deutlich kleiner hinzukriegen, zu sagen, es ist halt eine 6 Stunden und nicht eine 20-Stunden Experience und ich habe halt nicht eine ganze Insel, sondern ich habe vielleicht nur ein Haus oder nur einen spezifischen Bereich und es gibt halt nur einen Fall. Also ich glaube, wir werden da eine spannende Lösung finden, wie wir innerhalb von dieser Nische für uns ein funktionierendes Modell hinkriegen. Weil es ist ja nicht so, dass die Nische nicht existiert. Die ist ja da. Mhm. Es gibt ja Leute, die diese Spiele spielen und ich glaube auch, es gibt genügend. Und wir müssen für uns nur den Modus finden, wo wir erstens diese SpielerInnen auch erreichen und zweitens das in einem Umfang des Spiels, wo sich die Produktion dann einfach auch selbst trägt.
Spannend. Du, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war ja hochinteressant. Wirklich, ich saß hier mit einem ganz vollgeschriebenen Blatt Papier war so neugierig darauf, was du dazu alles sagen und erzählen wirst. Und das hat alles ganz wunderbar geklappt. Vielen herzlichen Dank. Wirklich.
Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön. Ich beobachte wirklich hier weiter alles vom Seitenrand aus, was ihr macht. Ich habe auch während unseres Gesprächs habe ich gesehen, dass auf der Steam-Seite von Medieval Frontiers man sich am Playtest da bewerben kann.
Oh,
damit
ja,
zu
sehr gut.
Hat direkt mal meinen Namen hingeschrieben. Bin mal sehr gespannt, sehr gespannt.
Dann schau doch mal bei uns auf dem Discord vorbei, weil wenn wir dich da gleich einordnen, dann kriegst du auf alle Fälle den Playtest-Zugang.
Aber Vorsicht, ich bin eine kritische Stimme, ne? Ich laufe da durch mit meiner Lupe und guck mir das an. Ne? Wie macht
das? Das brauchen wir beim Playtest. Das ist das Beste, was uns passieren kann.
Ach toll, ich freue mich. Ja, schön. Du, also ich drücke euch wirklich die Daumen und für die Zukunft und alles überhaupt. Ich beobachte das hier alles vom Seitenrand aus. Ja, und wer weiß, ne? Vielleicht hören wir uns ja, weiß ich nicht, Anfang nächsten Jahres wieder zu Metal Evil Frontiers und dem Gespräch. Gucken wir mal. Jedenfalls alles, alles Gute wünsche ich.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Und ich drücke die Daumen, ne?
Danke, danke. So, vielen Dank, liebe Leute, und natürlich auch an Jakob Braun fürs Gespräch, für die Zeit, fürs Zuhören, für alles, was ihr eben so gemacht habt. Ich hoffe, wie gesagt, euch geht's gut. Ihr esst eure Schokohasen oder sucht nach Eiern oder pfeift auf die Feiertage und macht einfach, wonach euch ist. Ich hoffe einfach, es ist was Schönes und damit geleite ich euch in die nächste Woche. Wir hören uns wieder am Dienstag und Freitag, falls ihr OKCOOL bei Steady unterstützt oder am Sonntag wieder im freien Feed. Bis dahin, tschüss.